Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 152. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hi, hallo.
Ja, und als wir gestern noch überlegten, über was wir heute sprachen, da fiel uns erstmal nichts so Richtiges ein. Und dann kam uns der springende Gedanke, dass wir doch letzte Woche schon angekündigt hatten, worüber wir heute sprechen werden. Nämlich über das, Achtung, Gänsefüßchen auf, 12 Volt 2x6 High Power 2.0 Steckerproblem. Gänsefüßchen zu.
Klammern Multi-Frame Flame Generation.
Und da gab es nämlich zwei Artikel in der vergangenen Woche zu zwei potenziellen Pflastern, nicht Lösungen für das Problem, nämlich einmal ein Kabel, eine Kabellösung, die wo noch nicht feststeht, ob sie auf den Markt kommen wird, und einmal der WireView Pro 2 von Thermal Grizzly. Und du hattest dazu passend eine Sonntagsfrage, ein kontroverses Thema, wir werden darüber reden, gehen dann auf ein neues Format ein, das ist dieses Jahr, wo wir doch keine neue Hardware sehen werden, zumindest auf dem Grafikkartensegment, Stand jetzt, wohl häufiger sehen werden, ein Tuning-Guide. Wolfgang hat da was gebastelt zu einem Spiel, was vielleicht jetzt nicht der High-Flyer aktuell ist, aber es ist ein Blick in die Zukunft eines neuen Formates. Ich habe mir den kleinsten Mini-KI-Supercomputer angesehen, zusammen mit Volker, den NVIDIA DGX Spark. Wir gucken mal von diesem kleinen Minicomputer ein Stück in die Zukunft, in die Consumer-Zukunft, nämlich das, was möglicherweise jetzt dann doch dieses Jahr erscheinen wird. ARM Blackwell SoCs für Windows und ARM Notebooks von NVIDIA und MediaTek. Du wolltest noch was zu Life is Strange erzählen?
Wir schauen mal.
Wir schauen mal und ja, dann soll es das gewesen sein. Lass uns anfangen. Viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's. Fabian, letzte Woche schon angedeutet, es geht diese Woche in diesem Podcast um anhaltende Probleme mit dem von NVIDIA in einer ersten Version seit RTX 3000 Founders Edition verwendeten neuen Stromanschluss an Grafikkarten, nämlich 12 Pin hat er und später ab RTX 4000 Founders Edition hatte er dann ja 16 mit diesen zusätzlichen Sense-Pins für eine Kommunikation zwischen Grafikkarte und Netzteil, hast du genug Leistung, wie viel habe ich haben und so weiter und so fort. Wir rollen das Ganze nicht auf. Jeder weiß, da gibt es Berichte, dass Kabel abbrennen, Karten abbrennen, Netzteile ab- oder verkohlen. Und wir hatten den Fall ja auch Ende des Jahres mit der 5090 Founders Edition. Haben wir im Forum drüber berichtet. Ich glaube, auch hier schon drüber gesprochen. Wobei in dem Fall gesagt werden muss, das Kabel ist wirklich tausende Male gesteckt worden. Und so weiter und so fort. Nichtsdestoweniger ist Wolfgang das mit 8 Pin zuvor nie passiert. Und da wurden Kabel auch tausende Male gesteckt. Und jetzt versprechen ja neue Produkte, die dieser Tage auf den Markt kommen, Abhilfe. Wo schon die Industrie, das ist ja immer der Vorwurf, die Firmen, die eigentlich dahinter stecken, keine Abhilfe leisten. Denn offiziell heißt es ja, es ist kein Thema, weil sind Einzelfälle. Und um die wird sich in der Regel gekümmert. Aber
also in dem Sinne gekümmert, dass man eine neue Grafikkarte bekommt, wenn man noch eine Garantie war und sie gegangen.
Ja, und ich glaube, da sind auch außerhalb der Garantie schon Dinge gelaufen, weil man das einfach nicht an die große Glocke hängen will. Mhm. Aber jetzt gibt es Produkte, die sollen einem dabei helfen.
Also sie sollen einem nicht dabei helfen, diese Probleme aus der Welt zu räumen, sondern sie sollen einem dabei helfen, so früh auf ein eventuelles Problem aufmerksam zu werden, dass man zumindest weiß, dass da was im Argen liegt. Was man dann genau machen kann, das ist die andere Frage. Aber idealerweise kommt es dann doch nicht zum Problem, wenn man zumindest den PC ausschalten kann oder er automatisch ausgeschalten wird.
Ja, denn diese Produkte warnen davor, wenn es auf den 12 Leitungen oder den 6 Strom zur Grafikkarte führenden 12-Volt-Leitungen zu einer ungleichen Verteilung der Stromstärke kommt, die gewisse vorher vom Anbieter oder dann durch den Nutzer definierte Grenzwerte oder Toleranzen über- oder unterschreiten. Also und lass uns doch die Kuh mal vom Eis direkt holen. Du hast sie schon angesprochen, weil das ist natürlich noch ein weiteres Thema, über das man sich dann sinnlich streiten kann. Was ist denn dann die Lösung? Also es piept, der Rechner geht aus. Was mache ich dann?
Ja.
Den Rechner nie wieder an?
Idealerweise erstmal schauen, okay, Stecker einmal ab, einmal wieder reinstecken, schauen, steckt der fest, den PC neu starten und hoffen, beten, dass es sich irgendwie schon erledigt hat. Also das hört sich absurd an. Wir alle wissen, ja, das ist aber keine Garantie. Und ja, die gibt es nicht bei diesem Kabel. Also ich meine, das zugrunde liegende Problem, du hast es jetzt über den Anführungszeichen Lösungsansatz ja schon angesprochen, ist ja, dass die Grafikkarte und das Netzteil nicht sauber kontrollieren und das Kabel diese Kontrolle eigentlich notwendig macht, wie viel des Stroms, den die Grafikkarte zieht, über einzelne Adern des Kabels geschickt wird. Ja, also jetzt mal runtergebrochen, sind es hier 600 Watt, die wir zu einer 5090 schicken. Wir haben 6 stromführende Adern. Idealerweise also hätten wir 100 Watt pro Ader. Das wäre für das Kabel okay, dann passiert nichts. Aber es kann
also
passieren.
Also 12 Volt, also knapp, also 9,5 Ampere oder so, oder etwas über 9 Ampere pro Ader. Ja,
aber es kann passieren, dass die Grafikkarte, warum auch immer, an einem Pin sehr viel mehr Strom verlangt, möchte, haben will, als an einem anderen. Und das kann zum Beispiel sein, weil das Kabel schief drinsteckt und bei diesem einen Pin halt einfach viel besserer Kontakt gegeben ist. Es kann vielleicht sein,
und
weil
bei dem anderen vielleicht ist dadurch aber auch, das sind ja, also letztendlich ist es ja bis heute nicht geklärt, warum es dann in konkreten Fällen dazu kommt, dass ein Kabel plötzlich 30 Ampere übertragen muss und sich infolgedessen halt extrem erhitzt und der Stecker wirklich anfängt weich zu werden, zu schmoren, zu kokeln. Das ist ja bis heute letztendlich ungeklärt. Aber es sind auf jeden Fall Fehlerbilder, die wir bei 8 Pin zuvor eben nicht gesehen haben. Und aber zurück zum Thema. Also man weiß es dann eben nicht und kann dann hoffen, dass das Problem, was dazu geführt hat, sich nach dem erneuten Anstecken des Kabels dann verflüchtigt hat und alles wieder load balanced läuft.
Und wenn nicht, dann könnte das Kabel eventuell noch tauschen. Aber viel mehr fällt mir dann, ein Netzteil tauschen wäre eine Option, aber es wird natürlich dann irgendwann kostspielig. Grafikkarte tauschen, ja, toll, einfach tauschen.
Ja, das ist ja auch ein großer Vorwurf. Wir hatten ja als Hausaufgabe hier in dem letzten Podcast euch die Aufgabe mitgegeben, doch im Thread zur Podcast-News nochmal eure Gedanken zum Thema zu äußern. Aber in der Tat ist, glaube ich, dieses ganze das ganze Äußerungsinteresse in den jeweiligen Tests, einmal zu dem der Kabellösung von Cybernetics und einmal zum Aufsteckansatz Thermal Grizzly Via View Pro gelaufen. Und ein großer Kritikpunkt ist ja, es wäre ja keine Lösung, weil ich weiß ja nichts. Was ist denn, wenn es passiert, dann stecke ich alles neu ran, kaufe ein neues Kabel und das Problem besteht weiterhin. Dann ist es offensichtlich irgendwas an der Buchse, an der Grafikkarte. Und dann muss ich die zurückschicken, ohne dass was verschmort ist. Also ja, klar, Riesenrattenschwanz. Ne? Also erklär mal im Händler, dass ich nach 12 Monaten eine Grafikkarte zurückschicke, die keinen nachweislichen oder keinen sichtbaren Defekt aufweist. Muss der das dann vor Ort auch mit seinem Wireview Pro 2 nachchecken, an einem anderen Kabel, an einem anderen Netzteil? Ja. So, aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass das nach dem Neustecken des Kabels gelöst ist, weil der Rechner wurde auf eine LAN-Party getragen, Fabian, zuvor. Und es ist was verrutscht und dann geht es wieder. Dann hat dieses Tool einem möglicherweise, oder hat es nicht möglicherweise, dann hat es einem dazu verholfen, also, dass nichts ausfällt.
Ich fühle mich gezwungen, hier anzumerken, betroffen von diesen Problematiken sind ja in der Regel die mit einer 4090 und 5090. Überwiegend, weil die halt so viel Strom ziehen. Ne? Also an einer 4080 oder an einer Radeon RX 9070 XT mit so einem Anschluss kann es, also mit dem 12 Volt 2x6 Anschluss kann es ja auch passieren, aber sehr viel weniger häufig, maßgeblich eben, wenn nur die Hälfte an Strom gezogen wird, dann kann auch nur halb so viel Strom auf einer Ader liegen maximal. Und diese Grafikkarten, die betroffen sind, das sind in der Regel keine kleinen 2-Slot-Modelle mit einem kleinen süßen Axiallüfter, sondern das sind ja brachiale Monster an Grafikkarten, die gerne mal 2-3 Kilo wiegen.
Wenn oder die 2-Slot 5090 FE.
Ja, wenn diese PCs mit diesen Grafikkarten auch in der LAN-Party getragen werden, dann sollten diese Grafikkarten idealerweise nicht im PC-Express-Slot stecken. Auch wenn da so ein Support-Dingens installiert ist, würde ich das nicht machen. Ich würde die Grafikkarte ausbauen. Und dann muss das Kabel sowieso neu gesteckt werden. Aber wir nehmen einfach mal an, dass da eine FE verbaut war und die war so leicht und so sicher eingefasst, dass man das nicht machen musste.
Da kann das Kabel verrutschen. Ja, also ich merke gerade, wir hatten einen klaren Fahrplan und haben aber schon gesehen, so ganz so einfach ist es nicht. Denn es ist ein, wie schon mal angesprochen, kontroverses Thema. Der eine Teil der Community findet die gesamte Berichterstattung darüber völlig sinnlos übertrieben und wir halten uns da wirklich zurück. Also wir hätten das letzte Jahr jedes einzelne Redditor, Shows, bla bla bla, verschmorte Kabel wieder.
Also das war ein wöchentliches Thema. Gemacht. Also das, da konntest du wirklich deine Uhr nachstellen. Jede Woche gab es auf den entsprechenden einschlägigen englischsprachigen Medienportalen, sei es seines YouTube-Influencer oder seines halt die üblichen Adressen, Reddit hast du schon genannt, gab es die Meldung von wegen, ja, meine RTX 5090, 5080, 4090 hat ein verschmortes Kabel und dann hier Bild, verkuckelter Stecker. Jede Woche.
Gut, und dann gibt es auch immer die Kommentare, dass der Nutzer natürlich daran schuld gewesen ist. Und das können wir hier nicht lösen, diesen gordischen Knoten. Ne? Also wir beide, oder ich persönlich, ich spreche jetzt erstmal nur für mich, glaube schon, dass es da ein Problem gibt und kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man 3.000 Euro für eine 5090 ausgegeben hat, dass man es nicht wie Wolfgang, der das ja auch öffentlich kundgetan hat und sich dafür durchaus fremd schämt, aber er war trotzdem so offen und ehrlich und hat von seinen persönlichen Leiden am heimischen Gaming-PC gesprochen, mit einem Zangenampermeter alle paar Wochen mal guckt, ob unter Volllast die Verteilung der Stromstärke über die 6 Adern noch gleich verteilt ist. Ja, und das ist natürlich ein zeitliches Intervall, wo viel zwischendurch schiefgehen muss, wobei auch da wieder zu sagen ist, bisher gibt es keine Werte oder keine Informationen darüber, wie lange denn Probleme eventuell bestanden haben oder womit das Problem mal seinen Anfang genommen hat. Ja, sind es 20% Abweichung, die dazu führen, dass es der eine Kontakt leidet, verkokelt, weiß der Geier was und dann schaukelt sich das irgendwann auf, da wird immer schlechter leitend und so weiter und so fort. Und da kann ich aber jeden verstehen, der jetzt sagt, okay, ich greife zu einer der beiden, nee, zu der einen bisher verfügbaren Lösung, denn lass uns mal kurz auf die Produktsprache kommen. Wir haben uns angeguckt von Cybernetics, ich glaube bisher weiterhin auch weltexklusiv, ja, letztendlich ein Prototyp. Die sind ja mittlerweile sehr bekannt für ihre Netzteilzertifizierung, was Effizienz und Lautstärke anbelangt, haben aber auch, da müsste gut zwei Jahre zurück, anderthalb Jahre, Fabian, oder? In unserem inzwischen 3 Jahre währenden Podcast zurückblicken, wo wir erzählt haben, wie wir jetzt die Leistungsaufnahme von Grafikkarten messen. Das machen wir mit diesem Pownetics von Cybernetics. Und die haben jetzt eben auch also ein Kabel gebastelt mit einer kleinen Box dran, dass man entweder out of the box verwendet oder über den Anschluss eines USB-Kabels auch noch ein bisschen konfigurieren kann, um insbesondere bei schwächeren Grafikkarten die Grenzwerte zu senken, weil es sonst wenig Sinn ergibt, da zu warnen, was so maximale Stromstärken anbelangt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem bei diesem Produkt ist, was sich auf allen Grafikkarten einstecken lässt, dass es bisher nicht im Handel gibt, weil sie keinen Distributor gefunden haben und keinen Partner, der es fertigt. Offiziell, weil sie wohl möglichst günstig auf den Markt kommen wollen und dann ist halt wenig Marge für die ganze Kette dahinter. So, das ist das eine. Das kam eigentlich ganz gut an. Das hatten wir ja letzte Woche, ich glaube, als wir den Podcast aufgenommen haben, ging der Artikel online.
Und also ich meine, das Schöne an diesem Ansatz ist, dass er ja sehr versteckt ist. Also es sieht erstmal nicht so aus, als hätte ich da irgendwas installiert. Es ist einfach nur ein Kabel, das halt zwischendurch diese Box hat, die halt misst.
Ja, eine Streichholzschachtelbox.
Ja, wie viel Ampere läuft auf diesen Adern. Ich muss es nicht anschließen, also es ist quasi out of the box für eine 5090 gedacht. Das wird doch die größte Zielgruppe sein, denke ich. Man kann es anpassen über das USB-C-Kabel, aber oder war das USB?
Ja, USB-C.
Ja, okay. Aber man muss es nicht. Und dann noch das Versprechen, ja, es sollte eigentlich, wenn es dann irgendwann mal erscheint, möglichst günstig sein. Also ich weiß nicht, was man daran dann groß aussetzen soll.
Ja, problematisch ist einzig und allein, dass ich es ans Netzteil anschließen muss und die aktuelle Variante hat eben auf beiden Seiten 12 Volt 2x6. Das heißt, man bräuchte aktuell einen Netzteil mit einem nativen 12 Volt 2x6 Anschluss und könnte es nicht an ein Netzteil anschließen, das selber noch von den alten 8-Pin-Molex Terminals auf vielleicht ein dann mit inzwischen nachgeliefertes 12 Volt 2x6 Kabel übersetzt, beziehungsweise die ersten waren ja meistens auch noch native 12 Volt 2x6 Netzteile, die das Kabel boten, aber das eben auch noch aus den alten größeren Terminals rausgeholt haben. Ja, ansonsten eine schöne Lösung. Da ging es auch gar nicht so heiß her, weil irgendwie hatte das vielleicht auch so ein bisschen das, so kleines gallisches Dorf, ne? Hersteller, den dann doch vielleicht wie viele dann nicht so kennen oder ganz sympathisch finden, wenn man sich mal anguckt, woraus das gewachsen ist. Heutzutage zu diesem Netzteil-Zertifizierungsschwergewicht am Markt. Und dann kam am Freitag der Bericht zum Thermal Grizzly Wireview von, ja, Thermal Grizzly ist ja einer der Geschäftsführer, ist ja Roman Derbauer-Hartung, der da die letzten Monate auch ziemlich viel Werbung in eigener Sache gemacht hat, der natürlich auch seine Geschichten hatte mit Problemen, die er selber hatte am Kabel. Das war auch durchaus kontrovers diskutiert, als es damals rausgekommen ist und dem jetzt auch zumindest bei uns in der Community, aber auch andernorts vorgeworfen wurde. Das wäre ja halt alles aus einem eigenen geschäftlichen Interesse extrem aufgebauscht und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt auch wieder sagen, ja, ich glaube, wenn man jede Woche darüber berichtet, dass es irgendwo wieder ein Kabel gegeben hat, was über den Jordan gegangen ist, dann ist es vielleicht ein bisschen aufgebauscht, weil es der Masse an Grafikkarten, die verkauft werden, nicht gerecht wird. Aber es ist halt einfach ein Thema und der Bedarf für so ein Produkt ist da und auch nicht nur künstlich dahergeredet. Und das Produkt ist ein bisschen anders. Das muss man eben auf den Grafikkartenstromanschluss stecken. Und das macht es aktuell noch ein bisschen nicht so breit kompatibel, weil ich brauche erstmal eine Grafikkarte, die keine Founders Edition ist und diesen gewinkelten, aufgestellten Anschluss bietet. Da funktioniert das grundsätzlich erstmal nicht. Und dann brauche ich noch eine Grafikkarte, wo der Stromstecker nicht irgendwo weit hinten im Kühler drin steckt. Da gibt es ja so Modelle, ich erinnere mich an die PNY 5080, wo man den Stecker ja auch händisch kaum lösen konnte, weil man die Finger da gar nicht unter den Kühler bekommen hat. Und dafür gibt es ein Display und dafür gibt es eine erweiterte Garantie, wo es heißt, wenn mit der Grafikkarte dann doch was passieren sollte, während dieser WireView Pro 2 im Einsatz war, ohne dass die definierten Grenzwerte manuell angepasst wurden, dann ersetzt Thermal Grizzly zur Not sogar die Grafikkarte oder lässt sie reparieren.
Ja, ich denke, das ist sogar ein Stück weit der Main Selling Point. Also, dass man halt sagen kann, wenn ich das Produkt kaufe und nutze, also man muss es dann nutzen, ich glaube, es gilt 2 Jahre oder was, dann ist meine Grafikkarte versichert. So,
das ist ja
eine Versicherung, also ist für die eigene Gaming-Grafikkarte.
Die eigentlichen erweiterten Garantiebedingungen, ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes beziehungsweise den Test dazu, und da sind sie verlinkt, sind ein bisschen länger als das, was wir jetzt hier gerade runtergerissen haben. Aber ja, und das kostet dann am Ende und ist dann aber auch wiederum, wird mit dieser Zusatzgarantie im Wesentlichen begründet, 120 Euro. Und da ging es halt dann schon relativ heiß her. Da kam dann nämlich auch der Preispunkt zu einem für eine unvollständige Lösung, ne, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, ich weiß ja nicht, was mache ich denn, wenn es jetzt piept und der Rechner runtergefahren wird, weil es irgendein Problem gibt. Also darf soll ich 120 Euro zahlen für eine unvollständige Lösung für ein Problem, was nicht existiert. Während vielleicht dem Kabel 2 Tage vorher geholfen hat, dass es nur hieß, es soll günstig sein und es gab gar keinen Preis. Mhm. Da war die Stimmung noch eine andere. Wolfgangs Fazit zu beiden Produkten war, in seinem Einsatz hat das funktioniert. Also er hat beide Produkte auch an der 5090 genutzt, die ja schon einen in Mitleidenschaft gezogenen Anschluss haben.
Also der FE, in der Redaktion.
Genau. Und da erkennen halt beide Lösungen sofort, dass zwei Kabel oder 2 Pins gar nicht mehr oder fast keinen Strom mehr leiten im Vergleich zu den anderen Pins, und dann wird sofort gewarnt und das wird halt im Fall des Kabels von Cybernetics wird die Grafikkarte vom Strom abgetrennt, und bei dem WireView Pro 2 von Thermal Grizzly kann ich mich alternativ auch noch dazu entscheiden, indem ich von dort so ein Kabel an den On-Off-Header auf dem Mainboard anschließe, dass der Rechner runtergefahren wird. Oder naja, runtergefahren ist es dann nicht, sondern per dauerhaft An-Aus-Taste drücken abgeschaltet wird. Ja, aber beides hat funktioniert. So. Trotzdem hast du dann den absoluten Shitstorm abbekommen, als wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt, es liegt auf der Hand, am Sonntag die Sonntagsfrage zum Thema. Weil.
Ich glaube, das war auch die erste, die wir tatsächlich hatten zu dem ganzen Thema. Aber diesmal, also bisher habe ich das halt nicht gebracht, weil es mir auch ein bisschen zu sensationalistisch war.
Boulevardesk war.
Ja. Aber jetzt hatten wir ja eine Basis, auf der wir sprechen konnten, weil das ja ohnehin das Thema war, dieser beiden großen Artikel von Wolfgang.
Ja,
und? Es ging nicht nur darum, ob man eine dieser Lösungen sich eventuell kaufen würde, sondern einfach generell mal um diese Stecker-Thematik. Ne? Also wer hat denn überhaupt so einen Stecker und wie läuft es bei euch? Und fühlt ihr euch deswegen, habt ihr Sorgen deswegen? Und das habe ich mal beackert. Und die Überschrift, also über den Arbeitstitel reden wir jetzt nicht, da wären die Fetzen geflogen, aber der Titel, unter dem das Ganze zuerst mal erschienen war, war Multi-Flame Generation. Wie geht ihr um mit dem missratenen 12 Volt 2x6 Stecker?
Ja.
Und so. Aus dem Missraten habe ich dann noch kurzerhand kontrovers gemacht, weil aber ist im Endeffekt ja auch ein Stück weit egal, denn worauf ich geachtet habe, was mir auch wichtig war, ich möchte keine Umfrage machen von wegen, ist das jetzt ein Problem oder ist das kein Problem? Also wir haben die Umfrage drin, von denen habt ihr persönlich Probleme, sind die auch bei euch aufgetreten? Da ist immer die Frage, ja, ist das jetzt statistisch signifikant, was wir hier erhoben haben? Haben die Leute ihr wahrheitsgemäß abgestimmt? Dazu kommen wir gleich. Aber ich wollte nicht das Thema aufmachen, es in die Hände der User zu geben, zu sagen, das Problem existiert oder das Problem existiert nicht. Weil
ja,
wir als Redaktion jetzt auf Basis der letzten Jahre, der Erfahrung, die wir gesammelt haben, der Erfahrung, die wir beobachtet haben, zum Schluss gekommen sind, das Problem existiert.
Ja.
Und
ja, Punkt. Unterstrichen, Ausrufezeichen.
Ja,
und das sehe ich auch so. Und ich bin wirklich niemand, der mit der Mistgabel der Fackel vor die Tür geht, wenn irgendwo mal ein falsches Wort gefallen ist.
Man kann jetzt differenzieren und sagen, das Problem existiert, aber man muss deswegen nicht jede Woche einen Artikel durchpeitschen, man muss deswegen nicht ein 120-Euro-Gadget kaufen, man muss deswegen nicht einen Hersteller boykottieren. Aber man kann es trotzdem anerkennen, dass es halt eben existiert und dass man da was machen muss, dass man darüber reden muss, dass man Druck aufbauen muss auf die Hersteller, denn sonst passiert da gar nichts. Okay, das zum einen. Dann das Multi-Flame-Generation, also das sind Sonntagsfragen, ne? Die sollen in erster Linie auch unterhalten. Das ist keine statistische Erhebung, die morgen in irgendeinem Paper veröffentlicht wird. Das ist ein Unterhaltungsmedium.
Also auf jeden Fall wird es in der KI veröffentlicht.
Ja. Nun gut, was die KI daraus macht, das ist mir egal. Ich habe erstmal gefragt, nutzt du selbst eine Grafikkarte mit 12 Volt High Power oder 12 Volt 2x6 Stecker, die ich dann im Nachhinein gerne mal als die 12 Volt Stecker abgekürzt habe, wo jeder wusste, was gemeint ist, aber ja, ich weiß selber auch, dass die 8-Pin Stecker auch mit 12 Volt laufen, deswegen bin ich dann durchgegangen und hab das geändert auf die neuen 12 Volt Stecker. Es ist eine Freude. Gut, wer hat denn also einen dieser neuen 12-Volt-Stecker? 1,2% haben den über eine RTX 30 aus unserer Community, 22% haben ihn über eine RTX 40, 22% ebenso über eine RTX 50. Interessant, dass wir da jetzt den Gleichstand haben.
Ja.
3% haben ihn in einer Radeon RX 9000. Die hat ja im Regelfall den 8-Pin-Stecker. Es gibt aber ja verschiedene paar Hersteller. Ich weiß nicht, glaube ich, von
Ice Rock. Die Top-Modelle, die S-Rock Taichi hat es, die
Nitro
Plus von Sapphire hat
es.
Und es gibt noch zwei, drei andere.
Die haben diesen Stecker. Darauf bin ich dann später auch nochmal eingegangen. 1,2% haben gesagt, sie hatten den Stecker schon mal, aber jetzt haben sie ihn nicht mehr. Ne? Also vielleicht sind sie von einer RTX 30 gewechselt auf eine Radeon RX 9000. Und interessanterweise die Mehrheit unserer Community, ganz knapp mit 51%, hatte noch nie eine Grafikkarte mit einem der neuen 12-Volt-Stecker.
Also 51 zu 48, beziehungsweise 52% haben das aktuell nicht zum Einsatz und 48% haben aber so eine Grafikkarte aktuell im Einsatz.
Mhm. Ja. Und diese Zweiteilung von wegen halb-halb, die werden wir gleich nochmal begegnen. Ich hatte dann mal noch so gefragt, bist du von den Problemen persönlich betroffen? Und da habe ich im Vorfeld mir gedacht, ja, das lässt du vielleicht bleiben, weil das lädt natürlich auch dazu ein, da unlautere Angaben zu machen. Aber ich habe es dann doch nochmal gefragt, und zwar gestaffelt von wegen, ich habe erstmal eine ungleichmäßige Auslastung der Adern festgestellt. Ja, das haben 22 Leute gesagt von den 3.500, die hier mit abgestimmt haben. Das entspricht 0,6%. Ja. So.
Gut, und das muss man natürlich auch erstmal feststellen. Ne? Es gibt ja bestimmte Modelle, die können das mit Bordmitteln oder versprechen es zumindest. Zum Beispiel die RG Matrix, aber auch die Astralkarten, die das ja über die GPU-Tweak-Software von Asus ausweisen können. Ich glaube, die von Zotac können das teilweise auch. Ich weiß nicht, ob es die MSI-Top-Modelle, also ja, dann kann man wie Wolfgang alle paar Wochen mit einem Zangenampermeter unter den Schreibtisch klettern oder auf den Schreibtisch, je nachdem, wo der Rechner steht. Oder man hat seit vorletzte Woche, wird das ja ausgeliefert, Thermal Grizzly Wire View Pro 2 und kann da nachgucken. Aber es ist ja jetzt auch nicht trivial, das überhaupt festgestellt zu haben, weil ich habe oben abgestimmt, ich habe eine 40er mit dem Stecker, ich habe eine 4070 Ti Super, ich habe da noch nie was festgestellt.
Das ist jetzt aber valide Kritik an der Sonntagsumfrage. Ich habe nicht die Option
gegeben. Ich wollte dich nicht kritisieren, ich wollte nur
sagen. Nee, es ist mir jetzt gerade selber aufgefallen. Ich hätte noch, also es gibt ja sowieso die Enthaltung, aber ich hätte hier wirklich bewusst noch die Option bringen sollen, ich weiß es gar nicht. Denn ja, die Dunkelziffer wird hier sehr viel höher sein als 0,6%. Gut, 0,3% haben gesagt, der Stecker ist bei mir schon mal angeschmort, beziehungsweise war halt schwarz verkohlt. Ne? Da ist nichts geschmolzen, aber man hat halt schon gesehen, ui.
Neun Leser haben
das. Genau, neun. So. Ja. verschmort, also teilweise geschmolzen, deutlich verformt. Das haben wieder 0,6% gesagt, 19 Stimmen.
Also 28 in Summe.
Ja, und dann habe ich noch als letzte Eskalationsstufe gegeben, ja, es hat angefangen zu brennen im PC. Das haben 6 Leute gesagt.
Könnte aber auch der Honeypot für die Trolle gewesen sein.
Ja. Also, jetzt gut, dann müssen wir jetzt halt rausrechnen. 54% haben wieder gesagt, sie nutzen gar keinen Stecker. Das heißt, wenn wir jetzt nur die Anteile an denen wollen, die den Stecker rechnen, dann müssen wir diese ganzen Prozentsätze schon mal verdoppeln im Endeffekt. Ne? Dann haben wir halt nicht mehr 0,6% bei denen, was geschmolzen ist, sondern 1,2%, wenn wir die 50% rausrechnen. Folgst du mir?
Ja.
Ja. Und denn 44% haben abgestimmt. Ja, sie nutzen den neuen Stecker, aber ihnen ist, also ist nicht passiert, beziehungsweise ja, in dem Fall dann ja, es ist ihnen nicht bekannt zumindest, dass irgendwas passiert wäre. Und da sind wir da insgesamt so beim Bereich, Pi mal Daumen, 2% unserer Leser sagen, ja, sie haben ein Problem festgestellt. Ne, die Schwere des Problems mal außen vor gelassen.
Ja.
Und ja, je nachdem vielleicht sogar 3%. Und 2-3%, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, der eine 5090 hat, dringend sich so ein Produkt kaufen muss, weil ihm sonst morgen die Bude abfackelt. Das ist natürlich Blödsinn. Aber
das ist ja auch bisher, glaube ich, noch nicht einmal dokumentiert passiert.
Ich würde aber auch nicht mehr sagen, dass das Einzelfälle sind, die nicht einen systematischen Kern haben. Und ich finde es auch falsch, über Userfehler zu argumentieren, also zu sagen, ja, das hat der Anwender halt falsch eingesteckt, denn idealerweise sollte das Kabel das nicht zulassen, dass man das falsch einsteckt und solche Geschichten. Ich mein, da wurde ja schon nachgebessert.
Deswegen gibt es ja solche standardisierten Kabel von Anbietern, die das seit, ich meine, die bieten ja für Hinz und Kunst Kabel und Steckverbindungen an.
Also mit 600 Watt sind wir da halt auch in einem Bereich, wo es ist. Klar, da waren wir halt vor 10 Jahren noch nicht. Ne? Also wenn das bei einem 8-Pin-Kabel, das ist eigentlich für 150 Watt vorgesehen, vielleicht, ne, wir sind halt auch inzwischen in Bereichen, in Dimensionen vorgebrecht beim Stromverbrauch von Grafikkarten, wo diese Probleme, wenn sie denn existieren, dann auch wirklich gravierende Auswirkungen haben können. Mhm. Und es ist ein Thema.
Ja, genau, also das würde ich halt auch sehen und ich schließe mich dir aber auch nochmal an. Ich würde mich jetzt auch schwer tun, also ich persönlich fühle mich sicher mit meiner 4070 Ti super mit. Boah, wie viel TDP hat sie? 275?
Aber so in dem Bereich, ja.
Irgendwie sowas. Aber wir wissen auch, dass es Fälle von Grafikkarten gegeben hat, dokumentierte, die auch noch weniger TDP aufweisen. Möglicherweise waren es dann da Anwenderfehler. Aber ich meine, ich habe diese Grafikkarte eben auch vor. Wann habe ich umgebaut? Weil mir Wolfgang mein Mainboard weggenommen hat, irgendwann im Dezember. Mhm. Da habe ich das letzte Mal, denke ich, auch die Grafikkarte vom Adapter getrennt. Oder habe ich zum Mainboard-Ausbau die Grafikkarte am Adapterkabel nur aus dem Gehäuse gehangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist natürlich eigentlich auch ein absolutes Vergehen. Und seitdem habe ich da nicht mehr raufgeguckt. Und fühle mich aber sicher mit der TDP, die über diesen Anschluss da laufen. Aber
wie hast du deine Grafikkarte denn überhaupt konkret angeschlossen? Das ist ja die nächste Frage.
Ja, über einen Adapter. Weil mein Netzteil hatte ich keine Lust zu tauschen. Deswegen.
Also über
den beiliegenden Nvidia-Adapter.
Die Kabelpeitsche.
Ja.
Das haben 23% unserer Teilnehmer hier getan. Ich bin in der nächsten Option mit einem separat beschafften, etwas längeren Adapterkabel, das an die 8-Pin-Kabel des Netzteils angeschlossen wird.
Okay, also so wie die erste Generation der ab Werk mit 12 Volt 2x6 oder damals noch 12 Volt High-Power-Netzteile dann kam oder die Kabel, das sind ja auch die Kabel, die man dann nachkaufen
konnte. Moment, das habe ich unterteilt. Zum einen, ob man quasi eine große Kabelpeitsche hat, deren 8-Pin Seite direkt ins Netzteil gesteckt wird.
Ja.
Das ist die nächste Option. Das haben 11% gemacht. Es gibt aber noch die Option, dieses Adapterkabel als Verlängerungskabel für die 8-Pin-Kabel des Netzteils zu besorgen. Ja, ja. Bei mir ist das ein 30 cm Verlängerungskabel, das ich einfach nur auf der Rückseite des Gehäuses in die 8-Pin-Stecker des Netzteils reingestopft habe. 3 Stück sind es bei mir. Das hat nämlich gepasst, weil ich im Vorfeld RTX 3080...
Also eine klassische Kabeladapterkette
halt. Ja, und ich hatte einfach, also zum einen war das günstiger, als ich mir das damals gekauft habe. Zum anderen hatte ich keine Lust, bis ans Netzteil zu gehen, weil das ist Und 4% machen es genauso wie ich und bisher ist nichts passiert.
Ja, und aber die meisten, 61,2%, also derjenigen, die ja diesen Anschluss nutzen, machen es mit einem nativen Kabel, das von der Grafikkarte direkt ins Netzteil geht.
Das hat mich echt überrascht.
Da sieht man auch, dass das ein großer Markt gewesen ist zuletzt für Netzteilhersteller. Neue, stärkere Netzteile mit nativen 12-Volt-2x6-Anschluss-Terminals. Ja. Und dass viele Nutzer das Kabel von Cybernetics direkt anschließen könnten, wenn es dann auf den
das
Markt
stimmt,
kommen
also
würde. Ja. Aber das wollte ich vorhin noch anmerken, hatte ich vergessen. Thermal Grizzly arbeitet wohl auch nicht nur an einer weißen Version des WireView Pro 2, sondern auch an so einer Kabellösung, weil das Aufsteckding halt schon erstens nicht, oder das heißt schon, das ist erstens nicht so kompatibel und ganz ehrlich, wenn ich mir eine Astral gekauft hätte, fände ich das jetzt nicht unbedingt ansehnlich, mir hier dieses Plastik-Display-Teil da an die Grafikkartenseite
auch
zu
heftig,
knallen.
Ja.
Ich weiß, Wolfgang findet das, glaube ich, ganz schmuck. Ich finde es halt ursthässlich.
Also es, gut, so. Ich meine, das Argument, es ist hässlich. Das gilt halt wieder nur, wenn du ein Glasfenstergehäuse hast, das auf dem Schreibtisch steht. Ne? Sonst ist es halt egal.
Guck dich in der Welt, Fabian.
Ich muss mir mal rechts schauen. Ne?
Gut, zurück zur Frage. Ja, also die meisten haben natives Kabel dran. Das hat mich durchaus auch überrascht, weil es doch zeigt, wie viel. Aber gut, das zeigt doch die große Jahresumfrage. Letzte Ermahnung und Erinnerung. Übermorgensschluss Samstag früh um 10 Uhr könnt ihr nicht mehr teilnehmen. 24.01. an der großen Jahresumfrage. Wir haben jetzt ungefähr das Niveau aus dem Vorjahr. Alles, Janis beruhigt, freut sich. Aber wer noch mitmachen will, kann mitmachen. Und da hat man ja, oder sieht man auch schon wieder, und wir sprechen da, wenn die Umfrage durch ist, auch nochmal über die Ergebnisse. Aber eins kann ich schon vorwegnehmen, wer noch nicht geguckt hat, stärkere Netzteile liegen im Trend.
Und wer in der Regel sich durch den Fragenkatalog durchgearbeitet hat, bei allen Fragen zumindest eine Enthaltung gelassen hat, bestenfalls natürlich eine inhaltliche Antwort, der hat die Chance auf Computer-Based-Tassen.
Ja.
Fantastisch.
So. Genau, zurück zur Frage. Genau, 23%, also auf Platz 2, haben es mit so einem Adapter gemacht, wie ich ihn auch genutzt habe. Das heißt, die alten 8-Pin-Kabel vom Netzteil in den beiliegenden Adapter, je nach Grafikkarte mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen. Und was ist noch ausgeblieben? Das hattest du schon erwähnt.
Nee, wir hatten schon alle. Das war jetzt, glaube ich, sogar schon die erste Doppelung hier.
Ach, siehst du mal. So, ich glaube, das Wesentliche, was man hier draus mitnehmen kann, und du hattest ja noch weitere Fragen gestellt, aber ich glaube, die möchtest du dann noch eingehen oder geht es dann zu tief in die Materie?
Also man kann noch mal kurz erwähnen, vielleicht, es ist ungefähr, wenn man fragt, würdest du jetzt eine neue Grafikkarte mit 12 Volt 2x6 kaufen? Das ist tatsächlich halb-halb. Also die Hälfte sagt, ja, würde ich machen, die andere Hälfte sagt, nein, würde ich nicht machen. Das ist die Community maximal polarisiert, wenn man so möchte.
Und
interessanterweise gibt es nicht die viele Leute, nur 5%, die gesagt haben, sie wollten eigentlich eine Nvidia-Grafikkarte kaufen und sind dann aber wegen diesem Stecker zu einer Radeon gegangen.
Ja,
das heißt, ich würde jetzt mal fast behaupten, diese 50-50-Umfrage davor, das sind weitestgehend das Nvidia und das Radeon-Lager auf. Also das GeForce, das Radeon-Lager auf die zwei Seiten. Für die AMDler war es dann interessant, was ist denn bei der 9070 XT, falls man da einen Custom-Design kaufen will, ein High-End-Custom-Design, ist da der Stecker ein Thema? Und da haben dann auch wieder gesagt, 40%, das war ein K.O.-Kriterium, ein Custom-Design mit 12 Volt 2x6 kam für sie nicht in Frage. 14% haben gesagt, sie haben das zumindest gemieden. Also sie brauchten schon sehr schlagkräftige Gründe dann für diese Grafikkarte. Das sind,
ja,
dann haben
es
wir
gibt
auch wieder
ja auch, glaube ich, 2 dokumentierte Fälle. Was heißt immer dokumentiert? Es gibt Bilder und Berichte zu 2 defekten Nitro Plus, glaube ich, mittlerweile. Und die hat halt diesen Anschluss. Und
ja, also auch da haben wir wieder
300.
Dann ungefähr eine Hälfte, ein bisschen mehr, die sagt, nee, will ich nicht. Also auch auf einer Radeon. Auch in dem Bereich, wo wir eh nur mit 300 Watt unterwegs sind.
Aber das ist so ein bisschen wie die letzten 50 Jahre ein Auto ohne Verbrenner kaufen wollen. Das zu wollen hat ja auch nichts geholfen. Also ja, insofern ist das natürlich in so einer Umfrage immer schnell gesagt. Am Ende führt halt schnell kein Weg dran vorbei. Und was ich aber noch ganz interessant finde, jetzt hole ich selber nochmal aus, weil ich noch was gesehen habe. Du hast ja noch gefragt, wie man damit umgeht. Und da haben in der Tat dann von 1800 Teilnehmern, und das ist ja ungefähr wieder die Hälfte der Gesamtteilnehmer, weil das sind ja diejenigen, die einen 12 Volt 2x6 Anschluss auf ihren Grafikkarten nutzen müssen, haben 9,5% gesagt, ich sorge mich sehr und habe Maßnahmen getroffen, wie etwa ein reduziertes Powerlimit oder eine regelmäßig manuelle Überprüfung der Steckverbindung bzw. des Kabels. Und 5,1% haben gesagt, ich sorge mich sehr und habe sogar systematische Maßnahmen ergriffen, beispielsweise mit einem WireView Pro 2 oder ähnlichem Zubehör. Ja, da ist ein Markt.
Ne? Das ist nicht wenig.
Das hat man schon clever gemacht. Und es kommt ja auch kurzfristig noch ein Produkt auf den Markt, das anscheinend doch, das ist ja der, oh, ich vergesse es immer, ist es Alpha Cool oder Aqua Computer? Ich glaube Alpha Cool Ampinel, der ja auch eine aktive Lastverteilung vornehmen können soll. Da gab es wohl ein bisschen Kabeleien, was Patente anbelangt mit Thermal Grizzly, aber ich habe jetzt irgendwo gesehen, dass das da wohl demnächst dann auch bald losgeht. Und dann haben wir zur Computex ja jetzt die ersten Netzteile gesehen, die anschlussseitig, also an den Terminals am Netzteil, auch überprüfen können sollen, ob da die Stromstärke gleich verteilt über die Anschlüsse abgegeben wird oder eben nicht. MSI hatte da was vorgestellt, Seasonic hatte sogar schon letztes Jahr im August die Plattform dafür vorgestellt. Da kam jetzt erstmal nichts mehr, aber möglicherweise ist das eine Seasonic-Plattform, die MSI da nutzt. Da habe ich noch keine weiteren Informationen zu gesehen. Und ja, es ist, also greife ich nochmal in Kritik an unserer ganzen Berichterstattung und an dem Thema generell aus der Community aus. Natürlich ist es absurd, dass es sowas braucht.
Ja.
Oder ja, in Anführungsstrichen. Aber es ist absurd,
dass wir das Thema überhaupt haben.
Käufer dieser Produkte darüber Gedanken machen müssen, weil es diese Fälle gegeben hat, ob sie was zusätzlich kaufen müssen, damit ihre 3.000 Euro, und wer jetzt eine 5090 kauft, wird da wohl eher 3.500 Euro für zahlen müssen. Ja, dass das nötig ist. Ja, es ist grausam und gilt es nur zu kritisieren. Und hat ja auch Wolfgang in seinem ersten Artikel halt auch wieder in dem neuen persönlichen Kommentarfeld, was es mittlerweile bei uns gibt, was sehr gut ankommt. Vielen Dank für das viele positive Feedback ja auch angesprochen. Es ist halt also in seinen Augen halt auch Mist. Ja.
Gut. Was denkst du denn abschließend, wie viel Prozent unserer User haben Hoffnung, dass das Problem mit GeForce RTX 60 aus der Welt geschafft wird?
Hast du die Frage gestellt?
Ja.
Ich habe noch nicht so weit runtergescrollt.
Was denkst du denn?
Dass sie positiv gestimmt sind. 15.
Okay, tatsächlich 20. Also
okay.
16%
haben
gesagt,
also
16% haben gesagt, der Stecker wird weiterentwickelt. 3% haben gesagt, es wird einen neuen Stecker geben. 1% hat gesagt, es geht zurück zu 8-Pin. Also
okay, das halte ich für ausgeschlossen. Ja.
Also 20% sind da gute Dinge. 75% haben gesagt, nee, Nvidia hat es einfach nicht nötig, dass sie da das Problem angehen. Mir inklusive.
Ja, und auch jetzt wieder, man könnte ja sagen, die sollen irgendwie Load Balancing auf die Grafikkarte bringen und so. Das hilft mir aber auch nichts, wenn das eigentliche Problem aktuell schon ein nicht fest aufsitzender Stecker ist, der dafür sorgt, dass der eine Pin halt einfach nicht mehr übertragen kann. Also was macht dann die Grafikkarte? Schiebt die dann da mehr Strom hin und das funktioniert aber trotzdem nicht? Oder also ja, deswegen glaub nicht, dass es, also ich meine, jetzt müssen sie sich ja noch einen neuen Namen ausdenken.
Ich habe dann noch ganz zum Ende einen kleinen Engagement-Bait platziert. Ja, RTX 60 wird es gar nicht mehr geben, die Optionen haben 5% angeklickt.
Ach ja, und damit hast du jetzt wunderbar die Überleitung gelegt. Ich glaube hierzu, ja, abschließend, ich kann verstehen, dass das so ein kontroverses Thema ist. Ich kann auch verstehen, dass viele von euch sagen, geh mir weg mit dem ganzen Geheule, das wird doch alles nur hochgebauscht, meine Karte läuft einwandfrei. Ich gehe auch davon aus, dass es bei den meisten von euch bis zum End of Life des jeweiligen Modells so sein wird. Mir tut es dann um jeden leid, der gegenüber dem Einsatz älterer Grafikkarten, die noch einen anderen Stecker hatten, dann doch in den sauren Apfel beißen wird, dass da was passiert. Denn da ist definitiv ein Problem dazugekommen, was es bisher nicht gegeben hat. Mhm. Aber ja, am Ende muss jeder seinen eigenen Erwartungswert, was die Kosten, die zukünftigen Total Costs of Ownership anbelangt, aufstellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er die Karte abschreibt und ob das...
Vielleicht ist das ja auch eine perfide Strategie, mehr Leute zu GeForce Now zu treiben.
Wir wissen es nicht. Möglicherweise auch das. Aber du hast jetzt eine perfide Strategie gehabt, um aufs nächste Thema überzuleiten, nämlich in Hinblick auf RTX 60 Serie. Dieses Jahr gehen wir aktuell ja nun wirklich davon aus, kommt nichts Großartiges. Es sei denn, der ganze Speichermarkt kollabiert und Ende des Jahres gibt es dann doch noch Speicher en masse auf Super RTX 50 zum kleinen Preis.
Aber das ist jetzt Wunschdenken. Ne?
Das ist komplett Wunschdenken und ich würde es eher auch als Utopie bezeichnen. Ja. Deswegen haben wir uns natürlich auch überlegt, was machen wir denn jetzt
dieses Jahr? Das ist ja das erste Mal seit der Existenz der Gaming-Grafikkarte, wenn man das so nennen möchte, dass wir 2,5 Jahre keine neuen Gaming-Grafikkarten haben. Also ein Jahr ist jetzt schon rum und wahrscheinlich, aktuell die Gerüchte deuten ja darauf hin, dass das Super komplett gestrichen ist, dass auch AMD nichts in der Art bringen wird und RTX 60, wenn es denn erscheinen wird, ne? Ich schlag mich jetzt mal auf die 95%, die sagen, das passiert. Da deuten die Gerüchte aktuell zum zweiten Halbjahr 2027. Das heißt, da haben wir auch noch 1,5 Jahre.
Ja, genau. Und die Entwicklungszyklen neuer Architekturen sind ja schon länger, aber dann gab es eben die Erfindung der Superkarten. Ja. Und AMD hat auch immer noch eine 50er obendrauf gesetzt, weil man muss das Thema halt am Laufen halten und man muss irgendwann nochmal was Neues beten, sonst geht der Umsatz runter und dann hat man als Unternehmen ein Problem. Das stellt sich aktuell halt nicht, weil man sowieso jedes Quartal mehr Umsatz macht als im Quartal im Vorjahr, weil es halt im AI-Server so brummt.
Ja. Man könnte das Thema sogar noch weiter spinnen, das merke ich jetzt nur kurz an, ohne es dann auch tatsächlich zu machen. RTX 50 war ja quasi auch nur ein Refresh von RTX 40. Ne? Das war ja super, super. Das heißt, eine wirklich neue Generation mit wirklich neuer Architektur haben wir bei Nvidia dann zwischen 2022 und 2027 nicht gehabt. Also 5 Jahre.
So, also was machen wir jetzt im Bereich Grafikkarten? Und da hatten wir hier schon mal drüber gesprochen, wir werden mehr Inhalte machen zum Thema, was mache ich denn jetzt ohne neue Grafikkarten? Oder ohne dass ich jetzt dieses Jahr auf fallende Preise blicken kann und dann doch upgrade, sondern wirklich sage, nee, ich wollte eigentlich irgendwann von RTX 3000 auf die 5000er gehen. Aber wenn ich mir jetzt die Preise angucke, dann tue ich das eben nicht. Ich möchte trotzdem aktuelle Spiele spielen, was tun. Und da hat Wolfgang Anfang des Jahres sich hingesetzt und gesagt, okay, ich mache immer die schönen Techniktests zu neuen Spielen mit relativ hohen Grafiksettings auf relativ neuen Grafikkarten. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich mache jetzt mal so einen Tuning-Guide und gucke mir, das war jetzt auch durchaus wieder eine Frage, warum hat er sich unbedingt Avatar Frontiers of Pandora angesehen. Da gab es ja schon Techniktests Ende 2024 zu, aber da kam jetzt der DLC kurz vor Weihnachten, Fire and Ashes, glaube ich, auf den Markt. Und er
Frontiers and Ashes.
Nee, so heißt es, glaube ich, nicht. Frontiers and Ashes? Ich schlage es nicht nach, sonst bricht also hier wieder
das. So heißt Setup zumindest zusammen. Die Headline des Artikels, wenn es nur nicht heißt.
Ja, weil es der erste Teil ist plus der DLC.
Ach so,
okay. Aber komm, lass uns schnell vom Thema ablenken, da hinten ist eine bunte Kuh. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich mache jetzt mal was halt auch immer extrem viel Zeit frisst.
Womdy Ashes.
Was aktuell oder seit Jahren eigentlich bekannt dafür ist ja Digital Foundry in Videoform, was aber auch wieder seine Vor- und Nachteile hat. Er macht mal so einen Tuning-Guide. Und guckt sich wirklich das wunderschöne, nicht ganz übersichtliche Grafikmenü von Avatar, Frontiers of Pandora, was sich genau gleich verhält mit oder ohne DLC. Der DLC läuft sogar ein bisschen besser, weil der ganze Wald verbrannt ist und weg. Aber von dem Grundsatz her verhält es sich gleich. Er guckt sich mal an, was sind denn jetzt die Einstellungen, die wirklich Leistung kosten, aber auch Grafikqualität bringen. Wir gehen da jetzt im Detail nicht drauf ein, weil darum geht es hier heute nicht. Ich wollte es grundsätzlich ansprechen und du ja auch, weil es ist ein neues Format. Das ist, wenn ihr es gut findet und annehmt und das erste positive Feedback ist ja auch eingegangen, was wir dieses Jahr dann häufiger tun werden. Denn ich glaube, eine große Frage, die es dieses Jahr zu beantworten gibt, ist nicht, welche neue Grafikkarte soll ich mir kaufen, sondern wie kann ich mein aktuelles Setup denn bestmöglich in aktuellen Titeln zum Einsatz
bringen. Ja, und auch aus Wolfgangs Perspektive ist es natürlich so, wenn keine neuen Grafikkarten kommen, hat er keinen Grafikkarten-Testaufwand, was sonst
den
maßgeblichen Teil seiner Arbeit ausmacht. Das heißt, auch da ist das hier ein Testballon, um Wolfgang irgendwie was zu tun zu geben
über das kommende Jahr. Ich denke, Wolfgang könnte durchaus auch mal sehr viel die Beine hochlegen. Ja, da hätte er auch nichts dagegen. Auf der anderen Seite macht Faulenzen auch meistens nur kurzfristig glücklich. Mhm. Und insofern sucht er sich ja auch immer wieder neue Betätigungsfelder. War jetzt schon froh über die Anti-Kabelbrand-Produkte. Und da folgen ja auch noch weitere. Und Ja, und was er da gemacht hat jetzt, ist wirklich konkret, sich nicht auf die Presets zu versteifen, was er auch vor Jahren in den Grafikkartentests, Techniktests gemacht hat, sondern jede einzelne Einstellung auf ihre Qualitäts- und Leistungsanforderung her sich anzusehen. Da war Pandora, weil ich glaube, alle Einstellungen on the fly im Spiel geändert werden konnten, vor dem Hintergrund ganz dankbar. Es gibt ja auch Spiele, ich glaube, beim neuen Anno ist es auch nicht mehr so. Da wird ja extra, wenn du die Settings änderst, gesagt, ich passe sie an ohne Neustart. Weil Anno war doch immer so ein Ding, eine Sache angepasst, Spiel neu starten.
Ja, ich kenne es, ich hasse es.
Und das ging dann, aber es war trotzdem eine relativ komplexe Sache, zumal man sich dann ja auch immer noch die ganzen Upscaling-Technologien angucken muss, denn auch da, ja, jetzt müssen einige wieder weghören, das Fazit lautete in dem Fall, ich kann dann den Settings auch im Detail meistens drehen und wenden, was ich will, den größten ersten Performance-Schluck bei gleichbleibender oder sogar besserer Bildqualität erziele ich durch die Nutzung eines aktuellen Upscaling-Verfahrens.
Also es ist ja nicht... Also der erste Schritt ist ja, macht man Upsampling überhaupt an? Und das bejaht sich ja allein schon dadurch, dass man sagt, das ist mit Blick auf Kantenglättung, mit Blick auf Bildqualität und mit Blick auf den Stromverbrauch hirnrissig, es nicht anzumachen in so einem Spiel, wenn sogar DLSS 4
nutzen muss.
Ja, genau, wenn sogar DLSS 4, 4, 5 beziehungsweise FSR 4, aka FSR Super Resolution AI, oder wie heißt es jetzt?
Upscaling.
Ja, genau. Wenn diese Modi geboten werden, es ist halt, also man kann es natürlich auslassen, aber dann sind wir halt wieder da, wo wir letzte Woche bei diesem Raymarching Benchmark waren. Kann man machen, ist halt nur nicht sinnvoll. Dann ist die Frage, worauf stellt man das? Wir hatten es letzte Woche auch schon angesprochen. Heutzutage in UHD kann man auf Performance gehen. So. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, ist es dann überhaupt sinnvoller zu sagen, ich passe jetzt einzelne Einstellungen an oder ich gehe generell runter mit den Settings. Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, ja, dann gehe ich halt auf Ultra-Performance und mache vielleicht das neue Heavy-Duty-Model M oder wie heißt das? Oder J
ich
war
glaub, das? M. Ja. Da wird es übrigens die Tage nochmal in Benchmarks zu geben. Ja. In own Detail auch bis runter auf RTX 3000.
Also potenziell ist das Thema Performance freilegen in Spielen mit Upsampling relativ einfach geworden. Aber wer darüber hinaus feintunen will, der musste sich halt bisher aufwendig zusammensuchen und benchmarken und testen, wie es passt. Und es gibt solche Guides ja bereits, häufig in Videoform auf YouTube. Und da ist die Idee jetzt, naja, es ist doch einfacher, da durchzunavigieren, während man auf der anderen Seite die Einstellungen offen hat und ein bisschen rumzuspielen, wenn man einen Artikel hat in Textform.
Ja, man hat ja in der Regel 240 Hertz UHD OLEDs auf seinem Schreibtisch stehen.
Wenn man einen Artikel hat, wo man über das Inhaltsverzeichnis direkt zu den Aspekten springen kann, die einem interessieren, wo man nicht im Video suchen muss, wo man dann aber natürlich trotzdem Wolfgangs Videos eingebettet hat, wo hier
Side-by-Side vergleichen. Ne? Side-by-Side nennt man das, glaube ich. Also teilweise fünf verschiedene Settings, jeweils mit FPS und Bildqualität. Ich wollte noch was anbringen. Es kann natürlich sein, man möchte kein Upscaling nutzen, wobei du sagst, man sollte es zumindest mal.
Also ich meine, das ist halt für die relevant, die eine RX 7000 da drin haben.
Genau, und dann gibt es halt Grafikkarten, auf denen ist das, weil es nur schlechtes Upscaling gibt, nicht von Relevanz. Und dann gerade gestern Flurgespräch mit Wolfgang, der an seiner Grafikkarten-Asservatenkammer nach einem älteren Modell gesucht hat. 8 Gigabyte, ist halt teilweise, wenn du dann DLSS 4 oder DLSS 4.5 hinzuschaltest, kann dir das, obwohl ja die Renderauflösung sinkt, die Show stehlen, weil das halt dann einfach nicht reicht, weil dieses Modell eine ganze Menge Grafikspeicher braucht. Und das hatte er, ich denke, da gibt es dann auch eine Info in dem Artikel, der dann demnächst erscheint. Also er plant nochmal basierend oder als Ergänzung zu dem DLSS 4.5 Artikel, den er neulich hatte, der ja nur DLSS 4 gegen DLSS 4.5 Benchmarks und Bildqualitätsaussagen beinhaltet, will er das noch erweitern um FSR 4, um da auch nochmal den Vergleich zu AMD zu machen. Auch nochmal mit Blick auf ältere Grafikkartengenerationen, Bildqualität und Performance-wise. Und da hatte er sich vorgenommen, mit einer 8 GB Karte, ich glaube eine RTX 2060 oder so, da vorzugehen. 2060 Super war es, glaube ich, da zurückzublicken. Da hat er gesagt, ja, 8 GB, das ist dann eben nicht so trivial zu sagen, ja komm, ich habe die Settings, die laufen, mach DLSS an, super gut. Nee, ist halt nicht super gut.
Zumal, die das S4.5-Modelle ja auf RTX 20, RTX 30 sowieso einen höheren Performance-Hit haben. Ja, ja.
So, also, und dann musst du halt letztendlich auch wieder eine Info haben, was ist denn jetzt? Klar, Texturqualität ist immer ein Thema für einen VRAM-Verbrauch, aber wo kriege ich denn meine Grundleistung frei, ne, ohne DLSS? Oder dann wiederum dann mit DLSS oder ansonsten halt auch wirklich, weil es nicht geht.
Um ich freue mich, wie viele tolle, spannende Artikel Wolfgang das Jahr über produzieren wird. Solche technischen Deep Dives und Analysen und Experimente.
Ja, weil wir endlich mal keine beschissene neue Hardware auf
genau, dem Tisch haben. Genau, die wir nur haben, weil Nvidia den Konsumenten komplett vernachlässigt. Das ist doch, müssen wir mal dankbar
halt den
sein.
Gedanken fest, weil das ist schon wieder die perfekte Rampe, um ins nächste Thema zu kommen. Nichtsdestoweniger widmen wir uns aktuell ja schon wieder neuer Hardware. Ich weiß gar nicht mehr, was Gerüchten zufolge und was offiziell ist. Ich glaube, es wird davon ausgegangen und ist teilweise auch bestätigt, dass nächste Woche ja Core Ultra 300 Panther Lake kommt. Da haben wir uns ja schon neulich mal, nee, haben wir nicht, letzte Woche, Fabian, das war ja so peinlich. Ich habe groß angekündigt in der Einleitung zum Podcast, dass wir noch über die iGPU-Benchmarks zu Panther Lake sprechen, die ja wirklich krass aussehen bei der großen Arc 390. Und dann haben wir es vergessen, dann musste ich das vorne noch rausschneiden, hat aber keiner gemerkt. Oder es hat sich keiner beschwert. Machen wir diese Woche auch nicht, weil ich glaube, es ist bestätigt, dass nächste Woche dann ja das Embargo fallen können sollen dürfte oder der Handel startet oder so. Reden wir nächste Woche drüber. Mhm. Und dann gibt es ja auch von AMD noch eine neue CPU. Ich glaube, da ist bisher nur ein Gerücht, dass da was kommen könnte. Also es gibt halt neue Hardware, aber grafikkartenmäßig ist da natürlich relativ wenig los. Und ich freue mich auch. Steam Machine natürlich ein Riesenthema. Fabian, wir probieren da in Kontakt zu sein.
Ich glaube, Wolf beißt sich da auch ein bisschen in den Hintern, dass sie dieses Produkt jetzt gerade auf den Markt bringen wollen. Wo es mit Speicherpreisen einfach keine Spaß macht.
Genau, also wir haben ja, da gab es ja ein paar ganz Auserwählte, die zur Ankündigung was vorab hatten, da waren wir nicht dabei. Das war jetzt bei Valve aber zuletzt immer mal der Fall, nachdem wir 2014 ja mal exklusiv für Deutschland, ich glaube nur GameStar war noch mit dabei, für die Vive, also das VR, Steam VR eingeladen wurden, uns vor Ort das anzusehen. Aber Valve ist da ja immer so ein toter Briefkasten gefühlt. Ne? Man kann sich immer bei denen melden. Also don't call us, we call you. Wir sind auf jeden Fall jetzt dran, die Steam-Maschinen so früh es geht in die Hände zu bekommen. Wann früh ist, wissen wir nicht. Ob wir dabei sind, wissen wir auch nicht. Wann es überhaupt in Handel kommt, weiß man immer noch nicht. Ich glaube, Q1 hieß es Anfang.
Die Preise sind halt das große
Und Preise sind halt nicht. Und ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie wirklich RAM-mäßig komplett unter die Räder gekommen sind, weil das alles noch nicht in trockenen Tüchern war. So, Fabian, vorletztes Thema für heute. Und zwar, Stichwort, du hast es gerade schon angesprochen, keine neue Hardware von Nvidia. So ein bisschen in dem Zusammenhang habe ich mir dieser Tage Nvidia DGX Spark angeguckt und zwar in Form des Asus Ascend GX10. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Weißt du, worum es dabei geht?
Ja, wir wissen ja seit der wir wissen ja seit der Dell CEO, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Vor 2 Jahren auf der Computex
war das 24 gewesen sein, lange her.
Ja, ist mir ja rausgerutscht, dass wir ja nur noch ein Jahr warten müssen, bis es Copilot Plus PCs mit System on a Chip von Nvidia geht.
Ja, da saß jetzt der Nvidia CEO neben ihm, in dem, das war, glaube ich, mit Bloomberg oder MS.
Ja, ich glaube, dem hat das nicht so gefallen, ne? Daraus ist ja dann auch noch nichts geworden im Jahr 2025. Jetzt gibt es ja wieder die Gerüchte, naja, es kommt jetzt 2026 endlich die Kombi aus ARM-CPU von Nvidia, was Nvidia lizenziert hat.
Ja, und mit die auch Mediatek, glaube ich, eigentlich bauen wird, ne?
Mit einer Nvidia GPU auf jeden Fall, auf einem System on a Chip Package und für Endnutzer, für Konsumenten, für Privatanwender. Und einen ersten Ausblick darauf gibt jetzt eventuell der kleinste KI-Supercomputer der Welt.
Und da, der Artikel dazu zu Nvidia DGX Spark ist online gegangen, als wir hier die Aufnahme gestartet haben. Da habe ich den ersten Kommentar noch gelesen, der ging natürlich gleich in die Richtung, da nehmt ihr doch wieder das Marketing mit. Und ja, im Titel habe ich die Anführungszeichen nicht benutzt, überall anders aber schon, aber es hat in den Titel einfach nicht mehr gepasst. Das wäre umgebrochen, hätte ausgesehen wie die Ausgeburt der Hölle. Kritik ist angekommen. Manchmal geht es halt einfach nicht anders. Und auch dieses Mal wollte ich niemandem was Böses und schon gar nicht Nvidia nach dem Maul reden. So, genau, zurück zum Thema. Denn was Nvidia dann erstmal angekündigt hat, war letztes Jahr im Januar zu CES, als auch RTX 50 angekündigt wurde, Project Digits. Das war ein Kleinst-PC, ein Mini-PC im Look and Feel des ersten DGX One Supercomputer Rack-Einschubs. 10 Jahre ist das, glaube ich, her. Und das sollte wohl, Jensen wollte wohl, dass dann dieser kleine Spark als Founders Edition dann auch so aussieht wie dieser Einschub. Wobei, kleine Anekdote, ich glaube, alles, was gut läuft im Unternehmen aktuell, muss von der PR und vom Marketing immer als das war Jensens Idee verkauft werden. Und ich bin sehr gespannt, wie das mal weitergehen soll, wenn der, das wird so ein Steve Jobs Moment, glaube ich, wenn der nicht mehr da ist, dann muss ich einiges ändern, weil das ist so Jensen-zentriert, das ganze Thema. Das ist Zukunftsmusik. Also angekündigt als Project Digits und dann zur GTC 2025 im März kam es dann als DGX Spark final. Na, nicht auf den Markt, das hieß dann, das kommt bald und letztendlich gibt es das jetzt seit Oktober zu kaufen von Nvidia selbst und von Partnern. Da gab es ja mal die Gerüchte, dass jeder, der irgendwie groß mit Nvidia zusammenarbeiten will und die dicken Systeme bauen möchte, dass der auch so ein DGX Spark anbieten muss. Und was ist jetzt DGX Spark? Du hast es schon gesagt, eine ARM-CPU, 20 Kerne versus 72 Kerne hat ja die Grace Blackwell-Plattform, die große in der Cloud. Und eine Blackwell-GPU mit 6144 Shadern, das ist RTX 5070-Niveau. Wir wissen, GB 300, 200, 100, also 100 ist ja ein halber, ist nur mit weniger TDP. Also ist natürlich kein Vergleich zu den großen Hütten da in der Cloud, die dann auch mit HBM3E über 8 Terabyte Speicherbandbreite haben. In dem Fall haben wir 128 GB LPDDR5X8533 mit 270 GB Speicherbandbreite. Und die RTX 5070 hat 670 GB Speicherbandbreite. Also das haben die gleichen Shader-Ausbau, aber deutlich weniger Speicherbandbreite. Und wir haben nur knapp die Hälfte der ROPs. Dafür haben wir mehr Tensor-Kerne. Denn was ist DGX Spark? Es ist eine Entwicklerplattform für KI-Anwendungen, Szenarien, Agenten, you name it.
Ja, und die laufen ja im Endeffekt immer noch maßgeblich auf Grafikkarten. Aber was sie nicht brauchen, sind die Raster Operations Pipelines, die dafür da sind, gerendertes Bild, eine gerenderte Szene in Pixel zu transferieren, um sie auf einem Bildschirm auszugeben. Und das machen Large Language Models, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Aber das ist natürlich ein weites Feld. Aber das machen die nicht, das brauchen die nicht. Also insofern ist der Fokus da verständlich. Die weitere Einschränkung ist dann, eine RTX 5070, die hätte ja für sich alleine eine TDP von 250 Watt. Dieser GB10 Superchip mit quasi einer 5070 drauf, mit doppeltem Sternchen, hat aber nur 140 Watt für das gesamte SoC.
CPU. Genau. So, aber zu der Grafikkarte kommen wir gleich auch nochmal und warum ich mir das im Hinblick auf N1 jetzt angeguckt habe. Vielleicht kurz nochmal zurück, Nvidia auch zu diesem Vorwurf KI-Supercomputer, warum nennt es Nvidia so? Ich glaube, Nvidia ist selbst klar, dass es auch auf Entwicklertischen potentere KI-Workstations geben kann, auch wenn 128 GB VRAM alles schlagen, was man auf Grafikkarten kaufen kann, könnte man sich ja 4 RTX Pro 6000 mit jeweils 96 GB zusammenklöppeln. Dann hat man auf jeden Fall mehr VRAM in seiner KI-Entwicklermaschine, die man auch nutzen kann.
Und 24.000 Euro ausgeben.
Ja, richtig. Aber es geht hier eher darum, dass dadurch, dass ich ARM plus Blackwell plus Linux in dieser Kiste kombiniert habe, denn es ist kein Windows-System, habe ich halt letztendlich das, was weltweit mit 100 Milliarden Euro gerade von Nvidia eingekauft und als KI-Factories aufgebaut wird, auf meinem Schreibtisch im Kleinstformat. Und das ist halt auch das, was es Entwicklern bieten soll. Hier ist deine Plattform, die du am Ende sowieso, klar, weil du die Leistung brauchst für die Skalierung beim Kunden, nutzen wirst. Und das kriege ich ja sonst so nicht zusammengebaut. Ich kann mir irgendein GeForce oder eine RTX Pro kaufen, die in meinem Desktop reinschmeißen. Ich kann auch Linux nutzen, aber ARM kriege ich da nicht rein auf die Plattform, würde ich behaupten. Mhm. Also, und warum komme ich jetzt über neue Produkte von Nvidia und den N1 dahin? Es gibt eben die Gerüchte, und du hast es auch schon gesagt, dass das so, wie es ist, oder der GB10 1:1, wobei da ist die Lage halt relativ, ich finde, sie ist noch nicht klar, aber es heißt immer wieder in Gerichten, der N1X, die größere Version dieses ARM Blackwell SoC für Mini-PCs und Notebooks made by Nvidia oder ausschließlich mit Nvidia-Rechenkomponenten, dass der genauso sein wird wie der GB10 und der N1 anders, vermeintlich oder mutmaßlich kleiner. Und ja, Nvidia hat uns natürlich Ende des letzten Jahres, hat ein bisschen gedauert, das Ganze im Dezember und jetzt mit CES und über den Jahreswechsel jetzt sich mal anzugucken, natürlich aus dieser KI-Perspektive angeguckt und gefragt, ob wir uns das mal ansehen wollen, wo wir ja gesagt haben, weil ich es auch, wenn ich von diesem ganzen KI-Entwickler-Umfeld, da bin ich, also ich habe da schon eine Idee von, aber ich tue es halt einfach selber nicht. Und das war für mich echt ein böhmisches Dorf, was ich mir grundsätzlich erstmal erschließen musste. Und dann ist es aber auch spannend, weil es halt schon einen Blick auf das, was für Consumer kommen wird, wahrscheinlich werfen lässt. Und da war ja auch ganz interessant, dass Nvidia, auch wenn sie das gezielt als KI-Devbox beworben, bepreist, entwickelt und vertrieben haben, plötzlich irgendwann im September, glaube ich, auf Reddit geschrieben haben, ja, hier, da läuft übrigens auch Cyberpunk und so geht das drauf. Und man erstmal denkt, okay, also ja, dann kann der Entwickler dann auch zocken im Feierabend. Okay, ist ja nett von euch, aber die Story hat's, fand ich, schon erstmal an der klaren KI-Entwickler-Plattform-Story, fand ich, hat es ein bisschen gekratzt. Vielleicht auch, weil man parallel gesehen hat, wie das mit Strixhalo bei AMD gelaufen ist, bei denen das ja drunter und drüber lief. Ne? Das war ja eigentlich, waren die früher, also parallel angekündigt, aber schon als fertige Plattform, kamen dann am Ende auch früher auf den Markt. Die ersten Testmuster waren aber USA-only, das waren ja irgendwelche Gaming-Notebooks. Dann kam der Framework-Desktop als so das große, prominente Desktop-System mit Strixhalo, der aber auch, ja klar, von Entwicklern gekauft wurde, aber im Marketing ganz viele Gaming, also diverse Gruppe Menschen, die fröhlich gamed am Framework Desktop. Und da war die Story ja einfach nie klar. Und wir wissen auch, Q4 kamen dann plötzlich die ganzen Gaming-Handhelds, die damit angekündigt wurden. Und jetzt gab es die kleineren Varianten für die Gaming-Notebooks. Und das fand ich halt bei Nvidia eigentlich erstmal sehr seltsam. Aber natürlich wollten sie vielleicht schon mal zeigen, ja, so wird es in Zukunft dann eben auch auf dem N1X und N1 laufen können. Und das habe ich mir dann im Test auch noch angesehen. Und vielleicht da, bevor wir nochmal zu den KI-Fähigkeiten kommen, wie siehst du denn das Resultat? Zwei Spiele habe ich mir nur angeguckt, weil es halt wirklich nicht das ist, was auf diesem System aktuell...
Ja, also ja. Man darf natürlich, wir haben es ja eben schon vorweggenommen, man darf da nicht rangehen mit der Erwartung, das ist quasi eine RTX 5070. Und man darf da auch nicht rangehen mit der Erwartung, ja, das ist eine 5070, die halt ein bisschen schwächer ist, sondern es ist eine Plattform, die liefert einem genug Gaming-Leistung, dass man darauf grundsätzlich spielen kann, aber es ist nur die Hälfte der 5070, die da wirklich ankommt. Also das ist Entry-Level-Niveau, das ist auch deutlich schwächer als eine RTX 4070 Laptop, ja, die du hier getestet hast, und das ist die Laptop-Variante. Und es bleibt interessanterweise auch hinter einem Ryzen AI Max Plus 395 also zurück.
Unter Windows, genau. Ja. Das ist ja auch noch ein Stichwort. Die Plattform habe ich unter Windows getestet. Und wir haben halt hier eine Linux-Plattform, die ja doppelte Übersetzungslayer-Zauberei vornimmt.
Also das genau im Endeffekt genau der Weg, den Valve dann auch gehen wird mit der neuen VR-Brille.
Genau, wo sie ja auch eine Qualcomm Snapdragon ARM-Plattform nutzen, aber nicht nur als Companion-Device Spiele streamen wollen von Windows-Rechnern, sondern ja auch Spiele nativ auf der Brille aus dem Steam-Store anbieten wollen. Da wissen Sie selbst.
Genau das, was wir uns für MacBooks und Apple Silicon Geräte wünschen würden.
Genau, genau. Und da geht jetzt Valve erstmals den Weg. Bisher ist ja das Thema auf dem Steam Deck, ist ja nur das Thema, dass ich von Windows auf Linux rüber muss. Und deswegen haben wir ja dieses Proton mit Wine und DXVK und so weiter und so fort. Gerne die alten Podcasts aus dem letzten Sommer hören zu Thema Windows Gaming auf Linux, wo das alles übersetzt wird, die DirectX-Welt in die Vulkan-Welt, und dann läuft das Zeug, wenn ich Kopierschutz oder Anti-Cheat dagegen spricht, in der Regel heutzutage auch auf Linux ganz passabel. Okay. Aber das Problem ist ja jetzt auf dem Frame in Zukunft, aber auch jetzt auf DGX Spark habe ich ja noch die zweite Ebene. Ich muss Windows-Spiele auf Linux bringen und dann aber auch noch x86 auf ARM. Und da gibt es FACS, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist glaube ich über 10 Jahre alt. Inzwischen ist da aber auch Valve mit dran beteiligt, weil sie eben auch wieder ein eigenes Anliegen haben. Und ich glaube nicht, dass es nur das Frame ist, das VR-Headset, sondern das war strategisch auch da schon, Arm wird immer.
Das wird ein Testballon sein für eventuell zukünftige Steam Decks.
Oder genau, oder halt ein effizienteres Steam Deck mit einem Nvidia SoC mit Arm. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist eben auch erforderlich, um auf dem DJX Spark und zukünftig auf einem N1 oder N1X Notebook mit, wobei, da hast du ja wieder nur, ach, das ist kompliziert, ne, weil da würde dann ja wieder Windows on ARM drauflaufen, da brauche ich ja kein Proton, aber immer noch FEX. Genau, ich habe es mir angeguckt, weil ich es spannend fand, zwei kleine Benchmarks gemacht, darüber aufgeklärt, was die Hintergründe sind, aber du frag mich schon nach den KI-Eigenschaften, Fabian.
Ja, also ich wollte es gerade auch schon anmerken. Es haben wir es geschafft, den kleinen KI-Supercomputer komplett dazu Zweck zu entfremden, dass wir uns überlegen, okay, was könnte denn für Consumer im Gaming-Kontext aus dieser Technik entstehen. Aber wenn man jetzt einfach mal das macht, was Nvidia sagt, was man damit machen kann, nämlich KI entwickeln, wie läuft es denn dann? Was hast du da gemacht?
Also, da hatte ich ja schon, als ich dem Test zugesagt habe, Bedenken. Was heißt Bedenken? Wie nennt man denn das? Auch meine Bedenken, dass ich da irgendwas Gescheites auf die Beine kriege, weil, wie gesagt, ich stehe da nicht in der Materie. Und am Ende war jetzt meine Erkenntnis, aber ich glaube, das ist auch die letztendlich zutreffend ist, dass es halt da nicht die eine Antwort auf diese Frage gibt, noch weniger als es die bei der Frage nach einer Gaming-Grafikkarte gibt oder einer Compute-Grafikkarte, weil die Szenarien so unterschiedlich sind, weil es so einen großen Unterschied macht, ob ich GPU-Raw-Power brauche oder VRAM-Kapazität oder VRAM-Bandbreite, ob es jetzt wesentlich für mich ist, dass ich die Nvidia-Plattform nutze. Ich denke, was man halt sagen kann, und ich meine, es ist natürlich auch naheliegend, wenn ich sage, ich möchte zu Hause etwas haben oder als Entwickler, womit ich 1:1 das abbilde, was nachher groß skaliert in der Cloud vonstatten gehen wird, dann ist es halt die Plattform, die ich wählen sollte, wenn ich weiß, dass ich darauf nichts machen kann, was absolut GPU-lastig ist, weil dann ist das einfach eine lahme Kiste. Dann hilft mir eher die 5090, solange ich nicht mehr als 32 GB VRAM brauche. Und das Gleiche ist aber, also ich habe auch so ein paar Berichte dann oder so Entwickler-Insights dann auch verlinkt im Artikel. Also ein Beispiel, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber es ist auch verlinkt, ist jemand, der halt extrem kritisch gewesen ist, was die DJX Spark anbelangt, mit Blick auf die Performance in LLMs, wo ich halt relativ große fahren lassen kann, weil ich ja bis zu 120 GB VRAM nutzen kann. Und dann hat sich aber natürlich mal wieder sehr aufmerksamkeitsheischend auf YouTube dann komplett sein Bild gedreht, als er dann angefangen hat, nicht mehr sequenziell Anfragen oder Prompts an diese KI-Modelle zu stellen, wo dann immer der Mac Studio gewonnen hat und Strixello genau gleich schnell war, sondern 12, 18, 16, 24, 32, 64 und so weiter und so Parallele. Ja. Und dann dreht sich da das Bild komplett. So, was ist denn jetzt dein Use Case? Ne? Also wenn du LLM entwickelst und vielleicht auch für deine eigene Firma halt anpassen willst und dann immer mal gucken willst, wie es tut oder so, weiß ich nicht, macht man das dann nicht sequenziell, macht man das parallel? Ich habe ein paar Benchmarks gemacht mit verschiedenen Large Language Models, habe einen kürzeren Prompt und einen längeren Prompt dran gestellt, wo man im Vergleich zu Strixello gesehen hat, dass die Tokens per Second, da nehmen die beiden sich nicht so viel, da ist Strixello tendenziell sogar ein Stück in, also auch da wieder Windows auf Strixello mit LM Studio mit den gleichen Language Models gleich konfiguriert versus DJX OS, was ein Ubuntu ist, auf dem DJX Spark. Auch ein LM Studio mit den gleich konfigurierten Large Language Models, aber trotzdem Windows, Linux und so weiter und so fort. Und bei den First Token Messwerten, also wann die erste Antwort des Modells zurückkommt, da war dann DJX Spark bei der etwas längeren Anfrage halt dann doch eine Ecke performanter. CompUI habe ich mir dann noch angeguckt. Das ist halt bei DJX Spark direkt installierbar, alles optimiert auf genau diese Plattform, läuft wunderbar, während du bei Strixello halt aktuell wieder anfängst, da rumzufummeln, dass es halt funktioniert und möglichst effizient läuft. Und das ist halt schon ein Riesending, was Nvidia dann doch auch wieder hinbekommen hat mit DGX Spark. Es ist eben nicht nur dieser kleine performante mit 128 GB und dem gleichen Software-Stack und der gleichen Hardware, sage ich mal, ausgestattete oder wie die Cloud ausgestattete Mini-PC, sondern sie geben halt Einsteigern auch noch super viel an die Hand. Also es gibt online umfassende Guides zu Hardware und Software. Dann gibt es die Playbooks. Das sind fast drei Dutzend. Also als zum Beispiel CompuUI, wie du das einrichtest, dann sind da Workflows vorgegeben, die du dann natürlich anpassen oder deinen eigenen machen kannst. Aber ja, das ist eine Riesenspielwiese. Gut, ich frage mich, welcher Entwickler, der einen klaren Entwicklungsauftrag hat, wird sich den Krempel oder kauft sich DGX Spark oder eins der Partnermodelle, um dann mit diesen Playbooks rumzuspielen, weil der weiß ja eigentlich genau, was er jetzt zu tun hat.
Hoffen wir mal.
Auf der anderen Seite kaufen sich dann so viele, die nur sagen so, okay, ich habe gehört, wenn ich in Zukunft viel Kohle machen will, dann muss ich irgendwie KI entwickeln und auf Nvidia. Und da gibt es den Spark, das habe ich neulich im Mediamarkt-Prospekt gesehen. Aber ich habe gar keine Ahnung, jetzt mache ich mal 30 Playbooks und dann geht's los. Ich fand es halt super hilfreich. Und ich glaube, es nimmt definitiv die Angst vor dem Einstieg in dieses System mit ARM und Linux und KI und diesen ganzen Software-Variablen, die dahinter stecken.
Wobei die Hürde mit 3.000 Euro natürlich trotzdem
ja.
Auch, also.
Aber ja, das hat Nvidia da halt schon echt wieder super hinbekommen. Das fand ich auch eine interessante Erkenntnis. Was Asus darüber hinaus noch macht, das hatte ich erst gar nicht gesehen, das hatte mir Asus dann aber noch gesagt, du kannst dir Remote-Zugriff für 3 Tage kostenlos, kannst du dich was heißt bewerben, also ja, das ist kein Link, wo du direkt einsteigen kannst. Du musst den da schon mal schreiben. Und ich kann jetzt auch nicht vergewissern, dass man danach nicht den Vertriebler die nächsten 10 Jahre an seinen Hacken hat. Okay. Aber das war dann auch so ein bisschen mein Fazit, ne? Weil das so unterschiedlich ist, ob du den RAM brauchst, ob du die Plattform brauchst, ob du die GPU-Leistung brauchst, ob vielleicht ein anderes System mit gleich viel RAM, mit weniger RAM, mit mehr GPU-Leistung und so weiter besser ist. Ist das sicherlich, gibt es diese Möglichkeit in dem Fall nicht umsonst. Sondern weil die auch wissen, keiner weiß so richtig, ob das Tool ist, was er braucht. Dann lass die Leute doch mal gucken. Ja? Entweder weil sie wirklich gezielt gucken wollen, ob es für sie passt, oder halt einfach mal ausprobieren. Und dann ist natürlich auch eine coole Sache. Ich meine, wo kannst du denn sonst mal auf so ein System kostenlos 3 Tage drauf? Und klar, du kannst dir immer so einen Server mieten und das ist auch nicht mehr so teuer. Aber ja, da hatte ich mal geguckt, bei Hetzner gibt es den RTX Pro 6000 Server für 1,70 Euro die Stunde monatlich, effektiv, wenn du den ganzen Monat jede Stunde daran gearbeitet hast, weil die monatlichen Kosten sind dann doch 1060 Euro, da bist du nach 3 Monaten, hast du den Spark raus, ne? Und ein bisschen mehr RAM, dafür viel weniger Leistung, aber die gleiche Softwareplattform. Wobei in dem Fall müsste es ja nicht exakt gleich sein, weil die RTX Pro müsste ja wieder in einem x86-System hocken. Gerade bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, also du hast da schon nochmal mehr Leistung natürlich mit dem gemieteten Server. Ne? Aber und du hast die Stromkosten, nee, aber gut, kann man jetzt hin und her rechnen, wie man will. Es ist halb so teuer wie allein die RTX 6000 Pro, wenn man sie sich selber kauft. Also, klar, in den Kosmos ist es der günstigste Einstiegspunkt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Kit ist, das man sich kauft und danach wird man KI-Entwickler.
Ne? Nee, also da helfen einem, die Playbooks helfen einem natürlich, aber nein. Also ich bin jetzt auch noch kein KI-Entwickler geworden.
Was?
Ja. Was man jetzt aber wieder sieht, wie wichtig eben gerade diese Software-Sache ist, und das ist halt auch wieder dieses Henne-Ei-Problem, die KI, Cloud-Infrastruktur ist letztendlich auf Nvidia gewachsen. Deswegen ist das ja alles so weit mit CUDA und TensorRT und weiß der Geier was. Und AMD kommt da einfach nicht hinterher. Die haben jetzt zur CES letztendlich genau das Gleiche, was Nvidia ja, bis sie dann über Gaming gesprochen haben, absolut konsequent durchgezogen haben, haben sie jetzt ja nochmal angekündigt. Nämlich es soll Strix Halo, wie es das seit einem Jahr in Anführungsstrichen gibt, jetzt auch in so einer Devbox, also quasi als AMD Founders Edition kommen, wobei die dann sicherlich wieder Partner vertreiben werden. Wo dann halt eine volle ROC-M-Unterstützung ab Werk garantiert werden, wo CompuUI, PyTorch, VLLM also drauf sind, optimierte Modelle. Sie versprechen einem, dass die großen Modelle Day Zero, glaube ich, kompatibel sind. Denn aktuell ist das halt einfach nicht der Fall. Und wenn man dann noch so ein System hat wie den Beeling GTR 9 Pro, den ich jetzt wieder genutzt habe, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Oder gab es nur die Artikel von Volker, der ja auch dann auch so ein Stabilitätsproblem hat, wo Beeling anscheinend jetzt wirklich auch dran ist mit Hardwareanpassungen. Aber ja, das ist dann halt kein optimales Umfeld, ne, um Entwicklern zu sagen, so hier hast du alles, was du brauchst. Und da ist, wie habe ich es gesagt, also du kriegst ein mächtiges Werkzeug, aber es ist halt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Weil vielleicht fehlt dir die Leistung, vielleicht fehlt dir noch schnellerer, noch mehr VRAM, den du nur in der Cloud bekommst. Und 3000 Euro für die kleinste Variante mit 1 Terabyte SSD, 128 GB Speicher gibt es immer, ist halt jetzt auch kein Pappenstiel. Ne? Das ist klar, auch schon Kommentare in Foren jetzt mittlerweile nachgelesen hier parallel. Für Entwickler ist es ja kein Ding, aber das sagt man immer so leicht, ne? Am Ende müssen auch kleine Entwickler.
Ja, für Entwickler ist es auch kein Ding, sich einen Mac Studio zu nehmen, den voll aufzukonfigurieren. Dann ist da ein halbes Terabyte RAM drin, eine 80-Kern-GPU und es kostet 15.000 Euro.
Ja, und das ist auch kein Ding. Wobei da jetzt ja auch schon wieder jemand gepostet hat im Thread die Fotos von diesem Mac Studio KI-Renderfarm, nennt man es ja nicht, wird ja nicht gerendert. KI-Farm, die dann alle x-fach miteinander vernetzt sind und so. Das ist ein Markt, den Apple wahrscheinlich erst gar nicht gesehen und dann doch Lunte gerochen hat inzwischen, aber nicht aktiv vermarktet. Na gut, solange die Systeme verkauft werden, ist ja auch egal, wohin. Und also ich bin am Ende, ich klopfe mir jetzt einfach mal auf die Schulter, ganz zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Es war wieder so ein Inhalt, wo überhaupt kein roter Faden zu Anfang sichtbar war, weil mir da letztendlich schon die Expertise fehlt. Aber dann sage ich mir auch, ich sehe mich ja dann doch auch als Journalist und da muss ich mir das halt erarbeiten. Und dem ersten Feedback nach ist es dann doch ein ganz interessanter Bericht geworden, der dann wiederum auch vielen, die eben auch nicht so tief in der Materie drinstecken, das Thema mal ein wenig näher gebracht hat. Und was erwartest du dir jetzt? Nicht in der KI, sondern in der Gaming-Fähigkeit von dem, was davon. Also kommt das jetzt bald? Werden das Gaming-Notebooks? Oder ist das Ganze doch auf Eis gelegt und wir werden in Zukunft aus der Partnerschaft Nvidia Intel x86 Intel CPU Nvidia GPU SoCs sehen. Das ist ja auch so eine Meinung in der Community, dass das ARM-Ding gar nicht mehr kommt für Consumer, weil sie haben ja jetzt diese Partnerschaft.
Man sagt, der Alice Consumer hat immer so eine Frage, wo ich mir viel vorstellen kann, dass es auch einfach Sachen kurzfristig noch auf Eis gelegt werden, weil die Kapazitäten anderweitig finanziell erträglicher alloziert werden können. Aber prinzipiell würde ich schon noch damit rechnen, dass man sowas mal ausprobiert, wenn Nvidia sowas ausprobieren wird. Nur in welchem Umfang? Ob das dann ein, zwei Modelle werden, die dann aus der Versenkung verschwinden oder ob da wirklich eine Offensive kommt, das
weil raus. Auch Nvidia hat natürlich dann das Problem, dass auch AMD hat mit Strix Halo dieses SoC mit dem Packaging und den großen Chips, das ist alles nicht ganz günstig. Die Geräte sind relativ teuer und dann kommt in dem Fall dann auch noch die ARM- und Linux-Perspektive, die ARM- und Windows on ARM-Perspektive dazu, die Strix Halo ja nicht hat, also das Kompatibilitätsthema, das bei Spielen schon noch ein relevantes Thema auch ist, auch wenn es immer besser wird. Dass die preisliche Positionierung dann schwerfällt gegenüber einem Notebook mit einer klassischen CPU und auch einer Nvidia-Grafikkarte. Klar, da kann man Nvidia nicht so viel Geld dran machen wie an dem teuren SoC-Ding aus ihrer Hand. Wobei MediaTek kriegt da ja auch noch ein bisschen Geld ab. Ne? Ich glaube, da ist auch noch nicht so ganz sicher, wer macht dann die CPU? Ich glaube, eigentlich heißt das ja, das ist dann, sollte in erster Instanz ein MediaTek-Produkt werden. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also als das erstmals aufkam vor 2 Jahren, das Thema, dachte ich so, oh Gott, jetzt holt sich halt Nvidia wirklich noch komplett das Notebook ins eigene Haus. Ne? Und Intel ist halt völlig raus. Und dann hat AMD auch ein schweres Standbein, weil die haben halt einfach mobil keine GPUs mehr. Die haben halt ihre CPUs. Aber wenn Nvidia dann sagt, ja gut, wir haben jetzt GPU und CPUs aus einer Hand und das läuft alles super, dann kann AMD auch nicht sagen, ja, aber wir haben doch hier Ryzen Mobile, den können wir doch toll mit. Nee, brauchen wir nicht mehr. Aber aktuell muss ich sagen, bin ich da dann doch nicht mehr ganz so gepolt. Du anscheinend auch nicht.
Es ist halt, also generell ist bei dieser ganzen Geschichte halt immer, es ist inzwischen ein Stück weit traurig, dass man bei diesen ganzen neuen Entwicklungen erstmal sich fragen muss, okay, wie schaffen es die Hersteller, wie werden sie es schaffen, dass es am Ende für Konsumenten schlechter wird? Aber das ist ja unsere erste Reaktion. Wenn wir merken, Nvidia macht irgendwas, dann der erste Gedanke ist, okay, und wie wird das jetzt dazu führen, dass es für Konsumenten teurer wird? Denn warum sollte es Nvidia sonst machen?
Also ja, aber das ist natürlich eine, ja, da, aus der Perspektive, ein paar Grad fehlen mir noch für die Perspektive, aber ich werde es sehen.
Ja, also Nvidia hat es geschafft, dass das zumindest meine Perspektive ist. Aber ich bin natürlich trotzdem gespannt, was sie daraus machen. Also aus einer technischen Perspektive ist das ja alles super interessant. Ne? Und ich bin generell gespannt, inwiefern es da geschafft wird, ja, x86 und auch eventuell Windows ein bisschen aufzusprengen.
Ja.
Aber
ja, weil klar, potenziell stellt Nvidia einem dann auch in 2 Jahren eine Spielekonsole hin mit ARM Blackwell SoC, wo man viel lokal spielen kann über Proton Fax. Und wenn es nicht geht, nimmt man halt einfach die GeForce Now Cloud. Ob man das dann wieder wollen und dann nicht lieber direkt oder die Zielgruppe nicht dann direkt sagt, ja, dann spiele ich doch alles über GeForce Now. Da gib mir halt den 50 € Streaming-Stick. Oder ich mache es halt über die Fernseher, wo es ja auch immer weiter ausgerollt wird. Weiß ich auch nicht, aber ja. Oder Steam Deck, ne? Mit.
Wobei ich, also Wolf und Nvidia,
ja, waren jetzt keine Riesenfreunde, also waren auch keine Feinde, aber ja, da hat Valve halt schon sehr viel mit AMD gemacht. Wobei die ersten Steam Machines, ne, waren doch 7050 Ti oder sowas, wenn ich mich recht, oder war das noch älter? Irgendwie sowas war das gewesen, ich hab's schon wieder vergessen. Ja.
War vor meiner Zeit.
Vor deiner Zeit. Volker wollte ich gerade sagen, aber du bist immer noch Fabian. Kommen wir zum letzten Thema, deinem Epilog zu dieser Folge. Du wolltest noch über Life is Strange reden. Da hat dich der letzte Teil ja etwas enttäuscht zurückgelassen. Und jetzt blickst du wie in die Zukunft, in die nahe Zukunft.
Nee, ich wollte darüber eigentlich sprechen, weil wir über das letzte Life is Strange, also das Double Exposure, ja auch im Podcast gesprochen hatten. Und jetzt hat für mich zumindest überraschend, der in einem YouTube-Livestream nur auf dem Kanal der Entwickler oder des Publishers, also Publisher ist ja nach wie vor Square Enix und Entwickler ist Deck 9, die auch schon Double Exposure gemacht haben. Und sie haben jetzt das nächste vorgestellt, Life is Strange Reunion, dass es einen zweiten Teil geben wird. Auf Basis dieses Double Exposure Spiels, das war damals bereits klar, das hat das Ende auch schon deutlich signalisiert. 2025 war es dann halt still, nachdem das Spiel ja zu Ende 2024 auf den Markt kam, und jetzt heißt es halt ganz plötzlich, ja, es kommt, und es kommt schon 2026, also dieses Jahr, und auch nicht erst im Herbst und auch nicht im Sommer, sondern im März, am 27. März. Und 2 Monate im Vorfeld haben sie das jetzt angekündigt. Ich bin, wie gesagt, allein schon wegen des Inhalts des Double Exposures Spiels skeptisch. Ich würde behaupten, das war das schwächste Spiel der Serie.
Ja, du warst enttäuscht, ich erinnere mich.
Ich würde das auch untermauern können mit Blick auf Metakritik oder Steam-Reviews. Also da liegt es irgendwie bei 70% Zustimmung, glaube ich. Das erste liegt halt bei 95% oder sowas. Ne? Also da sind wir halt nicht. 70% ist jetzt natürlich auch wieder kein Weltuntergang. Es ist kein Herr der Ringe Gollum. aber diejenigen, die Life is Strange gespielt haben, die dann Before the Storm gespielt haben und dann dachten, jetzt geht's hier mit Max weiter, die wurden inhaltlich schon enttäuscht. Und naja, der große Twist ist jetzt, um Leute trotzdem wieder zum Spielen zu kriegen, jetzt kommt nicht nur Max zurück, also die Protagonistin des ersten Teils, sondern auch Chloe, also Max Freundin, ja, eventuell auch Freundin aus dem ersten Teil und die Protagonistin des Before the Storms, also des Spin-Offs, und es wurde sich natürlich immer zurückgefordert aus der Community, hey, wo ist Chloe? Wie ist es die ganze Zeit, als Double Exposure kam? Ja, sie wurde sich aufgehoben für den zweiten Teil, damit auch der nochmal verkauft werden kann. Dann ja, wird das ein Cash-Grab, kann man das jetzt schon sagen? Ich finde es halt seltsam, weil Double Exposure zu den Game Awards 2023 vorgestellt wurde mit einem Trailer, also einem sehr teuren und sehr publikumswirksamen Platz. Und dann auch 10 Monate Zeit bestanden, das Ganze medial zu begleiten und Werbung zu machen für das Spiel, das zu vermarkten. Offensichtlich hat Square Enix, also der Publisher, bei dem neuen Life is Strange, bei Reunion, dafür gar keine Notwendigkeit gesehen. Und da stellt sich die Frage, warum? Also erst 2 Monate vorher und dann nur über einen eigenen Livestream, das hört sich nicht so an, als wären die super überzeugt von ihrem Spiel.
Oder eben doch.
Vielleicht haben sie es auch kurzfristig vorgezogen den Release, weil sie das Team gerne feuern möchten, aber das Spiel vorher noch raus muss. Also das ganze Thema hisst für mich eine große Anzahl roter Flaggen.
Red Flag, ja.
Aber leider Gottes werde ich es halt trotzdem spielen. Ich hoffe, Computer Base kriegt ein Testmuster.
Ja. Schauen wir mal.
Und ich bin gespannt, was sie draus machen, aber ich erwarte nichts Gutes.
Ja. Als du mir gesagt hast, du möchtest noch über die Ankündigung sprechen, ging ich ja davon aus, dass du absolut euphorisch bist. Aber nein, ich kann nachvollziehen, warum du es aktuell nicht bist, sondern skeptisch bleibst. Fabian, wir können noch nicht so wirklich erzählen, was wir nächste Woche machen. Auf jeden Fall geht es um neue Konsumerprodukte, wobei das Core Ultra 300 Ende Januar auf den Markt kommt. Ich glaube, das ist bekannt. Und da hatten wir zu CES ja schon gesehen, dass die große iGPU, Intel Arc B390 genannt, in drei der 14 Modelle um AMD-Kreise drehen wird, kann man sagen. Und ich gehe davon aus, dass wir das nächste Woche bestätigt sehen werden. Da werden wir drüber sprechen. Und dann, Gerüchten zufolge, kommt ja auch noch die neue Flaggschiff-Gaming-CPU mit einem X3D-Chiplet von AMD auf dem Markt. Sollte dem der Fall sein, dann könnte auch das Thema in der kommenden Woche sein. Ich freue mich, dass du diese Woche fast ohne Husten durch diesen Podcast gekommen bist. Ich hoffe, es bleibt dabei. Wünsche dir natürlich weiterhin gute Genesung. Wir sind gedanklich auch bei denen im Team, die es aktuell auch erwischt hat. Und wünschen euch, lieben Zuhörern, erstens, dass ihr auch gesund seid, zweitens schon mal frühzeitig ein schönes Wochenende und freuen uns jederzeit über weitere Rezensionen auf den bekannten Podcast-Plattformen. Wir haben da vor zwei Wochen mal wieder auf Apple Podcast einen bekommen. Ein Träumchen. Ja, gerne.
Ja, es hat uns beiden den Tag enorm versüßt.
Seitdem habe ich wieder.
Wir sind mit einem Lachen eingeschlafen.
Nur Lust abends auf diesen Podcast. Auch wenn heute mal wieder bei der Aufnahme mittendrin was gehörig dazwischen gegangen ist und wir die letzten 35 Minuten nochmal aufgenommen haben. Aber davon habt ihr hoffentlich nichts bemerkt. Bis nächste Woche.
Ein Träumchen. Ja,
tschüss.
Ciao.